Augen voller Liebe. Was Schöneres kann man sich kaum vorstellen. Ich denke, wir alle werden jeden Tag angeschaut mit Augen voller Liebe. Vielleicht nicht untereinander so sehr, aber da ist jemand, der sieht uns an mit Augen voller Liebe. Als ich darüber nachgedacht habe, worüber ich predigen soll heute, dann kam mir der Psalm 66 ins Gedächtnis. Der ist überschrieben, ist ein Danklied. Jedenfalls in der Lutherbibel, in meiner Lutherbibel ist er überschrieben, Danklied für Gottes wunderbare Führung. Und wenn ich diese Überschrift lese, dann kann ich eigentlich gar nicht anders, als über Gottes Führung nachzudenken. Führung in meinem Leben. Und darüber möchte ich zunächst einmal, bevor ich mich mit den Worten dieses Psalms beschäftige, über ein paar Gedanken, die mir beim Lesen über mein Leben gekommen sind, mit euch teilen. Es sind jetzt fast 63 Jahre her, dass ich aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik gekommen war, nach Spele. Spele wird vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein. Es ist heute ein Platz, wo Gäste sind, wo man mal was feiern kann, wo eben auch schöne Dinge geschehen. Damals war dieses Haus die Missionsschule der Reformgemeinde aus der Siebenten-Tags-Adventisten. Ich war dort in dieser Reformgemeinde 2 Jahre zuvor getauft. 1954 kam ich dorthin. Und es steht mir noch heute vor Augen, als ich das Haus damals betrat, fiel mein erster Blick auf einen Wandspruch, der genau gegenüber der Eingangstür zu lesen war. Ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Erziehung. Dieses Zitat lautete, der einzige Sinn deines Lebens ist Gottes Verherrlichung. Was dich darin fördert, halte wert. Was dich daran hindert, weise ab. Ich habe diesen Text damals gelesen und ich habe mir fest vorgenommen, nach dieser Vorgabe zu leben. Gelungen ist mir das auf ziemlich weiten Strecken meines Lebens nicht so richtig. Woran lag das? Einmal daran, dass ich eine falsche Vorstellung hatte davon, was es heißt, zur Verherrlichung Gottes zu leben. Ich dachte an ein sündloses Leben, möglichst perfekt, alles richtig zu machen, Vollkommenheit, anstrengenden Kampf gegen die Sünde und all diese schönen Dinge oder nicht schönen Dinge, die man oft mit christlichem Leben in Verbindung bringt. Die Folge von diesem falschen Denken war, dass ich auch auf weiten Strecken dieses Ziel eigentlich so ein bisschen aus dem Auge verloren hatte. Aber ich habe inzwischen gelernt, und das nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, was es heißt, zu Gottes Verherrlichung zu leben. Es hat wenig zu tun mit dem Blick auf sein eigenes Leben, oder gar damit, wie man sich selbst beurteilt oder seine eigene Frömmigkeit sieht. Ich habe gelernt, dass Gott uns Menschen unendlich liebt und dass ich ganz persönlich in diese Liebe Gottes eingeschlossen bin. Ich habe gelernt, dass diese Liebe völlig unabhängig ist von meinem Verhalten. Seine Liebe zu mir ist immer vollkommen. Sie wird nicht größer, wenn ich im Gehorsam bin, und sie zieht sich nicht zurück, wenn ich eigene Wege gehe und nicht nach ihm frage. Ich bin manchen Umweg gegangen in meinem Leben, aber ich habe gelernt, dass Gott mich auch auf dem Unwegen nicht alleine gelassen hat. Gott hat seine ewige Liebe durch das Leben unseres Herrn Jesus, durch sein Sterben am Kreuz und durch die Tatsache seiner Auferstehung ein für alle Mal offenbart. Und ich habe gelernt, Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wer Jesus Christus sieht, der sieht den Vater. Jesus hat nicht gelebt und ist nicht deshalb für uns gestorben, um die Liebe des Vaters für uns zu wecken, sondern Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus hat eine vollkommene Erlösung gewirkt, und zwar für alle Menschen, nicht nur für Fromme. Aber es ist das Problem oder die Not vieler Menschen, dass sie das nicht glauben, nicht verstehen. Und es ist auch die Not vieler Christen, dass sie das nicht verstehen können oder nicht verstehen. Aber es ist eine ganz persönliche Entscheidung, ob wir dieser bedingungslosen Liebe glauben. Der Apostel Johannes schreibt einmal in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 16, wir haben geglaubt und erkannt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wenn wir nicht glauben, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns dieser Liebe erst einmal würdig erweisen müssen, dann kann sie uns nicht erreichen und auch nicht verändern. Dann wird alles, was wir tun, auch wenn es mit bester Absicht ist, zu einem gesetzlichen und toten Werk. Ich wünsche mir sehr, dass uns das immer mehr und immer deutlicher bewusst wird, auch wenn wir es vom Kopf her wissen, aber dass es immer mehr unsere Erfahrung wird. Gerade auch im Studium des Galaterbriefes in diesem Vierteljahr. Paulus hat nie gesagt, Gott hat mich deshalb gerufen, weil er gesehen hat, wie ehrlich ich war. Er hat immer gesagt, es war seine Gnade, nur seine Gnade. Wenn wir dieser seiner bedingungslosen Liebe glauben, dann wird sie uns dankbar und froh machen. Und dann werden wir nicht danach fragen, ob wir, wenn wir uns selber in unser eigenes Leben hineinschauen, ob wir immer frömmer oder immer besser werden, sondern es wird uns immer deutlicher bewusst, wie groß der Abstand ist zwischen unserem eigenen Leben, unserem eigenen Wesen und dieser Liebe Gottes, die die ganze Welt umschließt. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind, aber seine Liebe ist zu groß, als dass er uns so bleiben lassen könnte, wie wir sind. Dann kommt es uns, wenn wir das verstanden haben und erfahren haben, und immer wieder neu erfahren, dann müssen wir uns oder können wir uns oder werden wir uns nicht selber beurteilen als immer frömmer, immer sündloser, immer besser, sondern es wird uns allein darauf ankommen, seine Gnade und Treue zu rühmen. Und dazu fordert uns dieser 66. Psalm auf. Der Psalm ist einfach hier überschrieben, ein Psalmlied vorzusingen. Es wird uns nicht gesagt, wer diesen Psalm verfasst hat. Es wird uns nicht gesagt, was im Einzelnen dieser Mensch erlebt hat. Es wird uns auch nicht gesagt, zu welcher Zeit er geschrieben ist oder unter welchen Umständen. Und ich denke, das ist ganz gut so. Denn dann können wir diesen Psalm ganz für uns persönlich nehmen und unsere eigene Erfahrung da hineinlegen und aus unserer eigenen Erfahrung schöpfen, wie wir Gott danken können. Der Psalm beginnt: Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Was bewegte den Psalmdichter zu dieser Aufforderung? In den Versen 5 und 6 sagt er: Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Der Psalmdichter dachte zuallererst an die Erfahrungen seines Volkes, des Volkes Israel in der Vergangenheit. Der Auszug aus Ägypten, das Wunder des Durchzugs durch Rote Meer, die lange Wanderung durch die Wüste, die Durchquerung des Jordans. Diese Ereignisse waren es, die das Volk Israel, die Israeliten und die Menschen prägten und die dieses Volk auch dahin brachten, eine eigene Identität zu haben. Immer wieder sollten die Leser oder die Sänger und Hörer dieses Liedes, dieses Psalms daran erinnert werden. Dabei denke ich, wenn ich das mir überlege, was Ellen White einmal schrieb in ihrer letzten Botschaft an die Gemeinde im Jahr 1915, ich zitiere: Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, dass wir des Weges vergessen, den der Herr uns führte, und dass wir die Lehren nicht beherzigten, die wir aus der Geschichte unseres Werkes ziehen sollten. So wird es zitiert in dem Büchlein Schatzkammer der Zeugnisse im dritten Band, Seite 381. Und ich denke, das gilt nicht nur für uns als Freikirche, als Adventgemeinde, sondern das gilt auch für unser ganz persönliches Leben. Aber christliches Leben besteht nicht darin, die Vergangenheit zu verklären. Gott ist heute noch der gleiche, auch wenn wir vielleicht nicht ganz so großartige Erfahrungen gemacht haben wie Israel zu der Zeit von Mose und Josua. In Vers 7 sagt der Psalmschreiber: Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, auch heute noch und in der Zukunft. Seine Augen schauen auf die Völker. Hier wird es etwas problematisch. Es scheint oft, dass Gott sein Volk oder seine Gemeinde oder überhaupt die Menschen vergessen hat. Wenn wir in die Nachrichten schauen, die uns ins Wohnzimmer gebracht werden durch die Medien, da hören wir und sehen wir nur Krieg, Verbrechen, Unglück, Terror, Katastrophen. All das trifft uns inzwischen auch selbst, hier, oder zumindest hier in unserem Land. Die Abtrünnigen, so sagt der Psalmschreiber hier in Vers 7a, Vers 7b, die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Aber es scheint heute so, dass die Abtrünnigen in der Regel das Sagen haben und die Macht. Aber Christen sind Menschen, die nicht auf das Sichtbare sehen, so sagt es Paulus einmal. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Auch wenn es manchmal nicht so scheint, Gott hält noch immer die Welt in seiner Hand, mit all ihrer Not, mit all ihrer Ungerechtigkeit, mit all ihrer Schuld, mit all ihren Problemen. Und darum gilt uns als Christen die Aufforderung, lobt ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. So sagt der Psalm in den Versen 8 und 9. Unser Leben kommt von ihm. Und wenn wir uns an ihn halten, lässt er unsere Füße nicht gleiten. Jesus hat uns versprochen, dass niemand und nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Und darum mahnt uns auch der 103. Psalm, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Geschichte Israels lehrt uns auch, dass Erinnerung allein nicht alles ist, was wir brauchen. Der spanische Philosoph George Santayana formulierte einmal in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Das hat nicht nur Israel in seiner Geschichte schmerzlich erfahren. Und der Psalmschreiber weiß das. Er schreibt in den Versen 10 bis 12, denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert. Du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser geraten. Ich weiß nicht, woran der Dichter des Psalms dabei gedacht hat. Vielleicht an die Zeit der Richter. Das ist ein Dauer, die uns in einem Buch der Richter gezeigt wird, wo es immer auf und ab ging. Israel hielt sich zunächst an Gott. Und als die Alten, die die Erfahrungen gemacht hatten, gestorben waren, neue Generation, hat alles vergessen. Man hat anderen Göttern gedient. Und das immer wieder. Und Gott hat sein Volk doch nie allein gelassen. Immer wieder, wenn sie zu ihm riefen in ihrer Not, hat er sich ihrer erbarmt. Dachte er an die Erfahrungen in der Zeit der Könige und der Propheten? Oder lebt er vielleicht in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft? Alle Propheten von Jesaja bis zum Exil in Babylon sagen uns und sprechen davon, dass Gott dem Volk immer wieder nachgegangen ist. In seiner Liebe trauerte er um das Volk, aber er ließ nichts unversucht, ihre Liebe wieder zu gewinnen. Manchmal hatte diese Läuterung, von der Psalmschreiber spricht, Erfolg und oft auch nur für kurze Zeit. Der Prophet Hosea gibt uns ein eindringliches Beispiel für das Ringen Gottes um sein Volk. Er musste mit seinem eigenen Leben dieses Leiden Gottes gleichsam vorleben, indem er um eine Frau werben und sie heiraten musste, eine Frau, die ihm doch immer wieder untreu wurde und die er doch nicht verlassen konnte oder durfte. Alle Gerichte, alle Probleme, durch die Israel gehen musste, waren allerdings nicht Strafe Gottes in dem Sinn, wie wir sie manchmal sehen. Sehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, sagt Jesaja in Kapitel 59, Vers 1. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Nicht Gott wendet sich ab von uns Menschen, sondern wir Menschen wenden uns immer wieder ab vor Gott. Das ist von Gott, das ist unser Problem. Die Sünde, die ist es, die Leid, Not, Krieg, Krankheit und schließlich den Tod über die Welt bringt. Und doch kann und will Gott auch diese Dinge dazu benutzen, uns zu läutern, wie das Silber, so formuliert es hier der Psalmschreiber, wenn wir uns nicht dagegen auflehnen. Und dann sagt er hier, du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Das Äußerste, was Gott tun konnte, um die Menschen, sowohl Israel als auch die Menschen dieser Welt, die Völker dieser Welt zu retten, das war, dass Gott das Wort, sein Wort in Jesus Christus Fleisch werden ließ und dass Jesus als das Wort Gottes, als Mensch unter seinem Volk lebte. Und es ist die große Tragik Israels, dass es jahrhundertelang in der Erwartung des Messias lebte, dass es alle Traditionen, die auf ihn hinwiesen, bewahrte, aber als er kam, ihn ablehnte. Hätten wir zu unserer Väterzeiten gelebt, so wären wir nicht schuldig geworden am Blut der Propheten, sagten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sie bauten den Propheten Denkmäler und schmückten ihre Gräber. Aber das, was sie aus der Geschichte hätten lernen sollen, hatten sie nicht gelernt. Zur gleicher Zeit überlegten sie, wie sie den, der die Propheten zu ihnen, ihren Vätern geschickt hatte, loswerden könnten und ihn töten könnten. Erinnerungen, Denkmäler, Gedenkfeiern, Bewahrung von Traditionen, Zurückschauen in die scheinbar gute oder auch böse Vergangenheit tun es nicht, wenn Völker, Kirchen oder Menschen nicht die richtigen Lehren aus ihrer Geschichte ziehen und in ihrem Handeln in der Gegenwart anwenden. Ich denke, das sollte auch uns in unserem Lande bewusst sein und bewusst werden. Es sollte auch uns als Kirche, als Freikirche bewusst bleiben. Es geht nicht darum, einfach nachzumachen, was die Väter zu ihrer Zeit in ihrer Situation richtig gemacht haben. Es geht auch nicht darum, die zu beurteilen oder zu verurteilen, die vor uns waren und Fehler gemacht haben. In der Zurückschau weiß jeder, was in der Vergangenheit hätte anders gemacht werden können und gemacht werden hätte müssen. Das ist einfach, denn man kennt ja die Folgen des falschen Handelns oder der verpassten Gelegenheiten. Es geht immer vielmehr darum, unsere Zeit, unsere Gegenwart, unsere Situation richtig zu erkennen und auf den zu hören und dem zu gehorchen, der uns heute für unsere Zeit Auftrag und Weisung gibt. So wie Gott über Israel trauerte, so weinte Jesus über Jerusalem. Die Menschen wussten zwar, was ihre Väter verkehrt gemacht hatten, oder glaubten es mindestens zu wissen, aber sie hatten die Zeit nicht erkannt, in der sie heimgesucht worden sind. So steht es im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, in den Versen 41 bis 44. Wissen wir zu unserer Zeit, in unseren Tagen, was Gott von uns erwartet? Manche glauben, dass es genüge, einfach alles so wiederzumachen, wie es unsere Pioniere getan haben. Aber darum geht es nicht. Ich wünsche mir und ich wünsche uns allen immer wieder, dass wir unsere Zeit richtig erkennen. Der Apostel Paulus schreibt im 13. Kapitel des Römerbriefes, dass Gott uns diese Zeit erkennen lassen soll und es sehen, was wir zu tun haben in unserer Zeit. In unserem Psalm ändert sich der Ton ab dem Vers 13. Bisher hat der Psalmschreiber die Wir-Form gebraucht. Er sah zurück auf sein Volk, auf Israel. Aber ab Vers 13 geht er über zur Ich-Form. Nachfolge und Gehorsam sind ganz persönliche Entscheidungen, die jeder von uns vor Gott zu treffen hat. Und das ist auch nicht nur einmal im Leben, sondern immer wieder neu. Die einmalige Entscheidung in unserem Leben ist wichtig, aber es ist wichtig, dass wir diese Entscheidung immer wieder auch erneuern in den unterschiedlichen Situationen, in die uns Gott und die uns das Leben bringt. Wenn der Beter dieses Psalms schreibt, aber du hast uns herausgeführt und erquickt, dann glaube ich, dann dürfen wir das heute viel umfassender sehen und verstehen als der Schreiber dieses Psalms. Gott hat uns ja wirklich durch Jesus Christus herausgeführt aus dem Todeskreis der Sünde. Durch sein Sterben und Auferstehung haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Aus dieser Gnade dürfen wir jeden Tag leben. Und darum sagt der Schreiber des Psalms in den Versen 13 bis 15, darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen. Wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Ich will dir Brandopfer bringen von fetten Schafen mit dem Opferrauch von Widdern. Ich will opfern Rinder mit Böcken. Nun dürfen wir dankbar sein, dass wir Opfer dieser Art nicht mehr bringen müssen. Wie viele Gelübde aber sind in Notzeiten schon abgelegt worden. Gott, wenn du mich aus dieser Not herausführst. Gott, wenn du den Menschen, den ich liebe, wieder gesund machst. Und was auch immer, dann will ich dir folgen. Und wie viele Versprechen wurden gegeben, aber wie viele Versprechen wurden auch so schnell vergessen, wie die Not sich gewendet hat. Aber nicht so der Beter dieses Psalms. Was ich Gott versprochen habe, sagt er, will ich tun. Gott braucht nicht irgendwelche Opfer, um besänftigt und beeinflusst zu werden. Aber Dankbarkeit erschöpft sich nicht in Worten. Wer Gnade, Versöhnung und Rettung erfahren hat und an den glaubt, der uns diese schenkt, der kann nicht anders als sich selbst und sein Leben diesem Gott zu übergeben. Und das ist das Opfer, das Gott gefällt. So schreibt es Paulus in Römer 12 in den ersten beiden Versen. So ermahne ich euch nun, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, die alle Gaben Gottes so hinnimmt, als sei es ihr selbstverständliches Recht, als gäbe es nichts, wofür man danken müsste. Sondern erändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gottes Hände und Füße zu sein in unserer Welt, sein Lebenswort weiterzugeben an Menschen, die sonst keine Hoffnung haben. Das sind die Opfer, die Gott gefallen. Das ist das Lob, das Gott gerne hört und das auch von Menschen verstanden werden kann. Und ich wünsche mir immer wieder, dass ich dieses Opfer Gott bringen kann, aus Dankbarkeit, nicht um ihn irgendwie günstig oder gnädig zu stimmen, weil er gnädig ist und von großer Güte und Treue. Und darum sagt unser Psalmschreiber auch, kommt her, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Er ruft die herzu, die Gott fürchten. Und ich denke, das dürfen auch wir. Wir dürfen Gott bitten, uns mit solchen Menschen in Berührung zu bringen, die bereit sind, sich auf Gott einzulassen. Und solchen Menschen kann unsere persönliche Erfahrung helfen, eine eigene persönliche Beziehung zu diesem Gott zu finden. Und dann sagt er in Vers 18 und 19, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Und dann fährt er nicht etwa fort, so wie man es erwarten könnte, dass er gesagt hat, er hat mich gehört und das ist ein Zeichen, dass ich aufrichtig war und hatte nichts Unrechtes vorhatte. Für den Psalmschreiber ist die Erhörung seines Gebets kein Grund, sich selbst zu rühmen, sondern nur Anlass zu erneutem Lob dessen, in dessen Hand er sich weiß. Ich wünsche mir so sehr und wünsche mir immer wieder neu, dass auch wir uns in Gottes Hand wissen und einstimmen können von ganzem Herzen in das Lob, mit dem der Psalmschreiber diesen Psalm abschließt. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Unser guter Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein guter Vater bist, der sich um seine Kinder müht, der seinen Kindern nachgeht. Wir danken dir, dass du dich in Jesus Christus, unserem Herrn, uns gezeigt, uns offenbart hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist, damit du uns verstehst und uns ganz nahe kommen konntest. Wir danken dir, dass du uns auch heute täglich nahe sein willst und nahe bist. Wir bitten dich, mach uns das immer wieder neu bewusst. Wir danken dir, dass wir in dieser Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Wir bitten dich, lass uns ganz persönlich erfahren und erleben und lass uns immer wieder bewusst werden, wie oft du deine Hand über uns gehalten hast, dass wir in dir Gnade gefunden haben und dass wir aus deiner Gnade und Vergebung leben dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns ein Ziel vor Augen gestellt hast, dass du uns eine Hoffnung gegeben hast, und wir bitten dich, lass unser Leben so sein, dass es dieser Hoffnung entspricht. Schenk jedem Einzelnen von uns persönlich die Gnade, dass wir dein Wirken, deine Hilfe aus unserem persönlichen Leben, in unserer persönlichen Erfahrung erkennen können. Hilf uns als Gemeinde und hilf uns als Kirche, dass wir den Weg nicht vergessen, den du uns geführt hast. Und dass wir den Auftrag und die Aufgabe, die du, Herr, uns gestellt hast, heute recht erfüllen können. Gib, dass wir aber aus der rechten Gnade leben und aus der rechten Kraft schöpfen, die du uns dafür zur Verfügung stellst. Wir brauchen dich und wir bitten dich, bewahre uns davor, falsche Schlüsse zu ziehen aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Schenk uns deinen Segen, jedem Einzelnen persönlich, segne diese Gemeinde hier, und schenk uns deinen Frieden heute und alle Zeit und lass uns diesen Frieden auch hineintragen in die Welt zu jedem Menschen, mit dem du uns irgendwie in Berührung bringst. Wir danken dir dafür, dass du das tun willst. Amen. Amen.